Herzlich willkommen zu unseren traditionellen Fastenpredigten hier in Maria Buchheim. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Die meisten von Ihnen werden ja auch schon Vormittag den Gottesdienst mitgefeiert haben. Freue mich, dass wir heute Schwester Johanna Bubitzer begrüßen dürfen von den Franziskanerinnen, und auch einige Schwestern sind mitgekommen aus dem Mutterhaus und auch unsere Schwestern sind hier. Schwester Johanna Bubitzer ist vielen von Ihnen wahrscheinlich noch nicht bekannt. Sie ist Generalrätin der Franziskanerinnen in Vöcklabruck und auch Generalsekretärin, habe ich gehört, begleitet viele Ämter. Sie ist Theologin, hat über ihren Ordensgründer ein Doktorat geschrieben. Und freut mich, Schwester Johanna, dass du dir Zeit nimmst. Von den 5 Fastenpredigten wird sie 4 halten. Die dritte wird dann Schwester Stefana halten. So haben wir auch ein wenig eine Abwechslung. Sie hat auch das Thema dieses Jubiläumsjahres gewählt, Barmherzigkeit. Und ich denke, sie wird uns den Bogen spannen von der Pforte der Barmherzigkeit, die wir in unserer Basilika haben, hin hier vorne, wie wir sehen, auf unserem Fastentuch, barmherzig wie der Vater. So darf ich dich bitten, Schwester Johanna, uns heute die erste Fastenpredigt zu halten. Alles Nähere erfahren wir nun von dir. Bitte.
Danke. Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, um gemeinsam mit Ihnen innezuhalten am Beginn der Fastenzeit. Ich finde es schön, dass Sie sich diese Auszeit am Sonntagnachmittag nehmen und dass ich Sie dabei ein Stück begleiten darf heute. Als ich begonnen habe, mich auf diese Fastenpredigten vorzubereiten, da sind mir zunächst 2 Fragen aufgetaucht. Die eine: Womit komme ich hierher? Was bringe ich mit an Erfahrungen, an Prägungen, an Perspektiven, an Gedanken? Und die andere: Was erwarten wir uns von diesen Fastenandachten? Warum sind Sie hier? Zur ersten Frage, ja, da hatte ich schnell einige Stichworte beisammen. Ich komme hierher mit meiner Geschichte als Ordensfrau, immer noch fasziniert von Franziskus von Assisi, von seiner Art zu leben, von seiner Art zu glauben. Ich komme auch hierher mit den Erfahrungen eines 10-jährigen Einsatzes in unserem Projekt in Kasachstan, in Zentralasien, mit all dem, was ich dort lernen durfte, aber auch mit dem, was ich in der Zwischenzeit in Österreich verpasst habe. Ich komme hierher als jemand, der gerne nachdenkt über Gott und manchmal auch die Welt. Und als jemand, der immer wieder staunt darüber, wie vielfältig die Wege sind, auf denen wir Menschen Gott begegnen und er uns. Und so ließe sich noch das eine oder andere aufzählen, womit ich hier bin. Zur zweiten Frage, warum Sie da sind, da kann ich nur Vermutungen anstellen. Und ich kann Sie einladen, kurz innezuhalten und sich selbst zu fragen: Warum sitze ich hier? Was will ich jetzt? Wie möchte ich gern hinausgehen am Ende dieser Andacht? Und was wünsche ich mir, dass die Zeit hier bringt? Für mich selber und für andere. Ein paar Ideen dazu habe ich auch. Ich wünsche mir, dass sich etwas bewegt in mir in dieser Fastenzeit. Dass sich etwas verändert, ich mich wandeln lasse, umkehre, wachse, mich neu öffnen kann auf Gott und die anderen hin. Damit das geschehen kann, gibt es in diesem Jahr für die ganze Kirche diesen Impuls von Papst Franziskus, der sich wie ein roter Faden auch durch die Fastenzeit ziehen soll. Papst Franziskus selber schreibt: Die österliche Bußzeit soll in diesem Jubiläumsjahr noch stärker gelebt werden als eine besondere Zeit, in der es gilt, die Barmherzigkeit Gottes zu feiern und zu erfahren. Wir sind also eingeladen, die Barmherzigkeit in den Blick zu nehmen. Und ich denke, wie wir es ja auch schon gehört haben, die Gestaltung des Kirchenraums, die hilft uns dabei. Die Pforte der Barmherzigkeit, durch die sie hereingekommen sind, die öffnet das Tor zu dieser Barmherzigkeit Gottes. Das Fastentuch, das sie vor sich sehen, das hält ihnen diese Barmherzigkeit vor Augen. Eigentlich finde ich es ziemlich mutig, dass Papst Franziskus ein Jahr der Barmherzigkeit ausruft. Mutig, weil die Situation in unserer Welt und in unserer Gesellschaft viele Menschen zweifeln lässt an Barmherzigkeit bei Gott und bei den Menschen. Mutig auch, weil Worte wie Barmherzigkeit und Mitleid doch ein wenig aus der Mode gekommen sind und in den Ohren mancher vielleicht auch verstaubt oder sentimental klingen. Mutig auch, weil es missverständliche Worte sind, die nur allzu leicht verwechselt werden mit Naivität oder mit Schönfärberei. Und gerade deshalb finde ich es spannend, mich mit dem Thema Barmherzigkeit zu beschäftigen. Und ich hoffe, es lohnt sich, auch für Sie. Als ich angefangen habe, mich in die Thematik einzulesen und ja, mir so meine Gedanken darüber zu machen, da bin ich sehr schnell auf etwas Interessantes gestoßen. Barmherzigkeit, das ist in erster Linie nicht etwas, was wir Menschen tun müssen. Es ist kein moralischer Imperativ, kein beständiges Du solltest eigentlich. Barmherzigkeit, das ist zuallererst und ganz zentral ein Wesenszug Gottes. Es ist eine Haltung, die zu beschreiben versucht, wie der Gott, an den wir glauben, in seiner innersten Mitte ist und wie er seine Beziehung zu uns Menschen lebt. Und erst dann, sagt die Bibel, wir sollen so sein wie er. Mir ist dieser Gedanke sehr wichtig geworden und darum möchte ich ihm auch heute nachgehen, ihn ins Zentrum unserer Überlegungen stellen und hinschauen auf unseren Gott, wie ihn uns die Texte des Alten Testaments zeigen, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht kommt es Ihnen ein bisschen eigenartig vor, dass ausgerechnet das Alte Testament einen barmherzigen Gott zeigen soll. Zu oft ist der rächende und zornige Gott des Alten Testaments dem gütigen und barmherzigen Gott gegenübergestellt worden, den Jesus in den Evangelien verkündet. Aber wenn wir das Alte Testament aufmerksam lesen, dann erschließt es sich uns immer wieder neu als eine Geschichte der liebenden Zuwendung Gottes zu seinem Volk. Ganz zu Beginn der Bibel, und ich denke, das kennen Sie alle, im Buch Genesis, da lesen wir, dass Gott mit der Schöpfung einen durch und durch guten Anfang setzt. Er sah, dass alles gut war. Aber dieser gute Anfang, der zeigt sich bald bedroht. Bedroht durch Menschen, die sein wollen wie Gott und die sich durch ihr Tun von Gott, voneinander und von der Natur entfremden. In den ersten Kapiteln der Bibel wird geschildert, wie das Böse fast lawinenhaft anwächst. Und es dauert nur 6 Kapitel, da kommt Gott zu dem Schluss, dass alles Sinnen und Trachten im Herzen der Menschen böse ist. Aber Gott gibt diesen Menschen nicht auf. Er lässt ihn und die Welt nicht einfach in die Katastrophe hineinlaufen. Vielmehr erfahren wir, dass Gott immer wieder neu Gegenaktionen setzt. Gegen das Chaos, gegen die hereinbrechenden Katastrophen. Den Menschen, die aus dem Paradies vertrieben werden, gibt er Kleidung. Kain, der seinen Bruder getötet hat, schützt er mit einem Zeichen vor der Ermordung. Und mit Noah versucht er nach der Sintflut wieder einen neuen Anfang. Ja, und sogar nach dem Turmbau zu Babel überlässt Gott die verwirrten, die zerstreuten Menschen, die sich gegenseitig nicht mehr verstehen, nicht ihrem Schicksal, sondern er beginnt mit der Berufung Abrahams, die Heilsgeschichte mit dem Volk neu. Auch wenn in diesen frühen Geschichten des Alten Testaments das Wort Barmherzigkeit nicht ausdrücklich zu lesen ist, so lassen uns diese Geschichten doch erkennen, dass es das Erbarmen Gottes ist, das für die Menschen immer wieder Lebensraum und Segensraum schafft. Ich denke bis heute. Das ausdrückliche Sichtbarwerden der Barmherzigkeit Gottes, das ist im Alten Testament ganz eng verbunden mit der Exodus-Geschichte, mit dem Auszug aus Ägypten. Dort bekommt Gott seine Konturen. Dort wird deutlich, wer er für sein Volk ist. Sie kennen die Geschichte. Das Volk Israel wird in Ägypten zu harter Sklavenarbeit verurteilt und unterdrückt. Mose muss vor der Polizei fliehen, die ihm nach dem Leben trachtet. Und er findet Aufnahme in der Familie des Priesters von Midian. Nur so in Klammer, das ist eine der vielen Fluchtgeschichten, die uns in der Bibel begegnen. Einmal, als Mose die Schafe und die Ziegen seines Schwiegervaters hütet, da kommt es zur Begegnung mit Gott. Eingefangen und beschrieben im Bild vom brennenden Dornbusch. Gott zeigt sich dem Mose als der, der das Elend des Volkes sieht, der sein Schreien hört, als der, der das Leiden kennt und herabsteigt, um es zu lindern um ihm ein Ende zu bereiten. Er ist ein Gott, der nicht im Himmel bleibt, nicht fern von den Menschen, sondern einer, der spricht, der handelt, der eingreift, der befreit und erlöst. Und all das fasst er zusammen in seinem Namen. In diesem Namen zeigt er dem Mose sein innerstes Wesen. Ich bin der Ich bin da. Ich bin der, der bei euch ist und mit euch auf eurem Weg. Das ist ein Versprechen. Darauf kann sich Israel in seinem Glauben unbedingt verlassen. Sogar dann, wenn das Volk nicht die Kraft hat, Gott die Treue zu halten und wenn die Menschen anderswo das gute Leben suchen. Dieses alttestamentliche Versprechen Gottes in seinem Namen, das macht auch mir Mut. Mitten in den Erfahrungen meiner eigenen Grenzen, meiner Inkonsequenz, auch meiner Schuld, sagt es mir zu, dass Gott sein Dasein nicht zurückzieht, sondern liebend nahe bleibt. Nur einmal, da ist es diesem Gott doch zu viel geworden, wie wir im ersten Kapitel des Propheten Hosea lesen. Das Volk hat den Bund wieder einmal gebrochen und wird mit einer untreuen Frau verglichen. Und Jahwe lässt sich hinreißen, sein Versprechen zurückzuziehen, seine Zusage aufzuheben. Ihr seid nicht mein Volk und ich bin nicht der Ich bin da für euch, lesen wir dort. Schlimmer könnte es für das Volk Israel eigentlich nicht kommen. Damit scheint alles aus, alle Zukunft verstellt. Aber dann kommt die dramatische Wende. Nicht etwa im Volk, sondern in Gott selbst. Mein Herz wendet sich gegen mich, lässt der Prophet Hosea Gott sagen. Gott wirft gleichsam seine Prinzipien über den Haufen. In Gott geschieht Umsturz, radikale Wende. Gottes Mitleid lodert auf. Er will seinen Zorn nicht vollstrecken. In Gott siegt Barmherzigkeit über die Gerechtigkeit. Ist es ein willkürlicher Gott, der noch einmal Gnade vor Recht ergehen lässt, der uns hier begegnet? Die Begründung für diese Wende im Herzen Gottes, die wir bei Hosea lesen, die geht viel tiefer. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zornes. Gottes Gottsein zeigt sich also nicht in seinem Zorn, nicht in der Bestrafung des Bösen, nicht in seiner Gerechtigkeit, sondern in seiner unendlichen Barmherzigkeit. Er ist ein Gott, der ein Herz hat, das im Zorn auflodert, sich dann aber in Barmherzigkeit buchstäblich umdreht. Das macht sein Wesen aus. Und in dieses Herz dürfen wir schauen und uns diesem Herzen anvertrauen. Aber die alttestamentliche Botschaft von Gottes Barmherzigkeit ist nicht nur eine rein theologische und spirituelle, eine für den Geist und die Seele, sondern sie ist eine Botschaft vom Leben. Und als solche hat sie eine leibhafte und eine soziale Dimension. Gottes Barmherzigkeit will das Leben für alle Menschen, besonders aber für die Armen, für die Schwachen und die an den Rand gedrängten. Ja, Gott geht sogar so weit, dass das Wirken seiner Barmherzigkeit die Verhältnisse umdreht. Wir lesen das etwa im ersten Buch Samuel im Danklied der Hanna. Dort heißt es: Die Satten verdingen sich um Brot, doch die Hungrigen können feiern für immer. Den Schwachen hebt er empor aus dem Staub und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt. Und besonders die Propheten sind es dann, die als Boten dieses Parteiergreifens Gottes auftreten. Gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung, für gerechte Verhältnisse unter den Menschen. Den Armen wird in erster Linie zugesagt, dass sie Gottes Erbarmen finden. So provokant ist Gottes Barmherzigkeit auch. Diese dichten Erfahrungen von Barmherzigkeit, die drängen den Glaubenden im Alten Testament dazu, diesen Gott anzureden, ihn zu loben, ihm zu danken, dem Ausdruck zu verleihen, was er in der Geschichte seines Volkes und am eigenen Leib erlebt hat, was ihn bewegt und was ihn tief drinnen anrührt. In vielen Psalmen finden wir Gedanken und Worte, die auch uns heute einladen, diese Melodie aufzunehmen, einzustimmen in das Lob der Barmherzigkeit Gottes. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, so weit die Wolken ziehen. Aber nicht nur den Lobpreis kennt der alttestamentliche Beter, sondern auch die Bitte, ja manchmal das Schreien um Erbarmen. Wenn das Bewusstsein des eigenen Versagens mutlos macht. Und da geht es nicht um Kleinigkeiten, wie wir aus dem Psalm 51 erfahren, der König David zugeschrieben wird. Nachdem er mit Batseba Ehebruch begangen und ihren Mann in den Tod geschickt hat, schreit er zu Gott um Vergebung. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Nicht in Rechtfertigung oder im Kreisen um die eigene Schuld bleibt er stehen, sondern er findet einen Ausweg, indem er seine Sündengeschichte vor Gott hinwirft und von ihm Erbarmen erhofft. Ich denke, von David könnten wir lernen. Ein Psalm, der mich schon lange begleitet und der das alttestamentliche Verständnis von Barmherzigkeit für mich auf den Punkt bringt, ist der Psalm 136. Der Beter, der betet sich da gleichsam durch die Geschichte des Volkes Israel, von der Erschaffung der Welt über den Auszug aus Ägypten und die Landnahme bis hin zum heutigen Tag, an dem Gott seine Geschöpfe am Leben erhält. Und auf jedes dieser Ereignisse, die er aufzählt, antwortet er wie in einem Kehrvers, denn seine Huld währt ewig. Ich verstehe diesen Psalm so, dass der, der die Geschichte im Licht der Barmherzigkeit Gottes betrachtet, in allen Ereignissen das Heil sehen darf. Die Barmherzigkeit Gottes ist es, die seine Geschichte mit Israel und seine Geschichte mit uns zu einer Heilsgeschichte macht. Dieser Psalm 136 ist es auch, den ich Ihnen gern mitgeben möchte in diese Woche. Meiner Erfahrung nach tut es gut, im Meditieren des Psalms die Geschichte des Volkes Israel als einen Teil unserer eigenen Geschichte zu betrachten und in jedem Abschnitt die Spuren der Barmherzigkeit Gottes zu entdecken. Noch näher und noch konkreter können wir diese Zuwendung ganz persönlich erfahren, wenn wir diesen Psalm als Vorbild nehmen. Und wenn ich in den Stationen meiner eigenen Geschichte Gottes Wirken zu entdecken suche. So wie der alttestamentliche Beter des Psalms 136, kann ich Ereignisse, Begegnungen und Wendepunkte meines Lebens vor Gott benennen und als Kehrvers dazwischen wiederholen, denn seine Huld währt ewig. Manchmal vielleicht mit einem Fragezeichen. Und wenn Ihnen das Wort Huld gar zu verstaubt vorkommt, dann probieren Sie eines aus, das für Sie diese voraussetzungslose Zuwendung Gottes besser ausdrückt. Vielleicht haben Sie auch Freude daran, Ihren Psalm aufzuschreiben und ihn hin und wieder hervorzuholen, als ein Zeugnis ihrer ganz persönlichen Heilsgeschichte. Ich habe so einen in meinem Gebetbuch. Er ist schon ziemlich zerflettert, weil er aus der Zeit meines Noviziats stammt. Aber es ist mir ein liebgewordener Text. Einer, der mich immer wieder auf Gottes liebevolles Wirken in meinem Leben aufmerksam macht. Beten wir um diese Aufmerksamkeit auf Gottes Wirken für die kommende Woche. Lebendiger Gott, mit deiner barmherzigen Liebe begleitest du unser Leben, auch wenn du uns manchmal verborgen bist. Öffne unsere Augen und Herzen für die Spuren deiner Gegenwart in unserem alltäglichen Tun. In der Unruhe, die uns umtreibt, in den Menschen, die uns begegnen. Mach uns achtsam für die leisen Töne und zarten Farben deiner Nähe hier und heute und segne uns. Amen.